gesungen als Kinder. Aber das wird sich natürlich in zwei Wochen wieder ändern. Zurück jetzt zur Textlesung, ein paar Verse aus 2. Chronik 7, und zwar die Verse 12 bis 14. Ihr könnt sie auch hier mitlesen. Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir erwählt zum Opferhaus. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet, oder heiße die Heuschrecken das Land fressen, oder lasse die Pestilenz unter mein Volk kommen, und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So, Siegfried, ich darf dich um die Predigt bitten.
Ja, ich habe mich gefreut, heute Morgen hier zu sein, als euer Pastor mich gefragt hat, ob ich ihn vertreten könnte. Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, in Steinbach gibt es so viele Menschen, die sich in der Bibel auskennen, ob ich denen überhaupt noch was Neues sagen kann. Nun, wir wollen damit rechnen, dass Gott uns heute Morgen an sein Wort erinnert und dass wir ganz neu, wie wir es auch gesungen haben, froh werden, weil wir so einen reichen Gott haben, so einen reichen Vater, der unser Leben in Ordnung bringt, mit dem wir wieder ganz neu beginnen können. Und so heißt auch mein Thema: ein Neubeginn mit Gottes Hilfe. Wie viele Menschen würden gerne neu beginnen, wenn im Leben so manches schiefgelaufen ist? Neu beginnen, einen neuen Anfang starten. Und wir wissen, bei Gott kann man das. Bei uns Menschen ist das manchmal schwieriger, bei Gott kann man das. Da kann man alles, was schiefgelaufen ist, alles, was falsch war, kann man ihm bringen und er nimmt uns an. So haben wir es im Lied auch vorhin gesungen. Ja, bei Gott ist das möglich. Wenn wir die Bibel nehmen, dann stellen wir sehr schnell fest, durch die ganze Bibel geht eine Linie hindurch, wo es sichtbar wird, dass Gott uns Menschen unendlich liebt. Auch dann, wenn wir den falschen Weg gegangen sind. Auch dann, wenn sein Volk im Alten Testament, im Alten Bund, falsche Wege gegangen ist. Auch dann, wenn sie ihn verlassen haben. Ja, manchmal sind wir sehr undankbare Menschen. Aber Gott, wie sagt das Peter Strauch, lässt uns nicht sterben. Seine Treue siegt. Er sucht den Verirrten, der am Wege liegt. Und wie ist das so gut, dass wir das wissen? Egal, wie unser Leben bisher verlaufen ist. Wir wissen auch nicht, was die Zukunft für uns bringt. Aber wenn wir in die Bibel hineinziehen, dann wissen wir und stellen sehr schnell fest, wir Menschen brauchen immer wieder Korrektur. Und Gott hat das so eingerichtet, dass wir auch Korrektur bekommen durch andere Menschen. Und so hat Gott Leute beauftragt, uns immer wieder die Richtung zu zeigen, uns auf Falsches in unserem Leben aufmerksam zu machen, damit wir auch am Ziel ankommen. Und ich möchte mit euch auf ein paar Leute im Alten Bund sehen. Ich denke, für euch ist das gar kein Problem, auch wenn ich ein paar größere Sprünge mache im Text. Beginnen wir mal bei Mose. Da wird gesagt, dass Mose an seinem Lebensende, ja, er wusste, Gott hatte mit ihm gesprochen, noch einmal den Wunsch hatte, dem Volk doch noch einmal den richtigen Weg zu zeigen. Und dann versammelt er all die Verantwortlichen, viele im Volk. Und dann hält er eine lange Rede und weist darauf hin, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wir lesen das in 5. Mose, ich glaube 28, 29. Was Gott in der Vergangenheit getan hat, erinnert sie an die großen Wunder, an das, was sie erlebt haben, auch ihre Väter erlebt haben. Denn die Generation, die jetzt bei Mose stand, das waren ja Leute, die teilweise in der Wüste geboren waren. Aber immer wieder haben sie das weitererzählt, wie groß der Gott ist, an den sie glauben. Und dann sagt er, wie wichtig es ist, dass sie diese Linie beibehalten, diesen Gott weiter verehren und ihr Leben danach ausrichten. Und dann kommt ein ganz trauriger Abschnitt, da spricht Gott zu Mose, als er seine Rede beendet hat. Ich sage das mal mit meinen Worten. Da sagt Gott zu Mose, ja, das hast du mit meinen Worten so ganz schön gesagt, aber ich kann dir sagen, sie werden nicht auf dein Wort hören, sie werden den Irrweg wählen. Was muss das schlimm gewesen sein für diesen Gottesmann? Nun waren sie doch am Ziel, fast am Ziel. Und hatten so viel erlebt. Und dann dieses Wort von Gott, sie werden nicht darauf hören, sie werden den Irrweg wählen. Wisst ihr, auch große Glaubenserfahrungen, die wir in unserem Leben haben, und wir haben alle solche Glaubenserfahrungen, da sind wir nicht geheilt, indem wir wieder falsche Wege gehen. Wir können Großes mit Jesus erlebt haben, Großes mit unserem Gott erlebt haben, wir sind nicht frei davon, immer wieder falsche Wege einzuschlagen. Und deshalb brauchen wir Korrektur. Deshalb brauchen wir die anderen in der Gemeinde. Deshalb brauchen wir überhaupt Gemeinde, wo wir immer wieder neu Gottes Wort hören, wo wir immer wieder neu sehen, wie unser Leben verlaufen soll. Und wir können es in der Bibel auch immer wieder nachlesen. Ja, und wir wissen, dann kamen ziemlich gute Zeit mit Josua und da ist ein bisschen was davon zu sehen von Milch und Honig, was Gott dem Volk versprochen hat. Josua führt das in das Land, wenn es auch Kämpfe gab, aber sie hatten jetzt wieder einen festen Platz und am Ende des Lebens mit Josua, da versammelt er auch nochmal all die Leute. Und wir kennen das, was Josua dann an jenem großen Tag sagte. Noch einmal erinnert er genau wie Mose an Gottes Wunder, an seinen wunderbaren Weg mit seinem Volk, an seine große Liebe zu seinem Volk. Und dann stellt er die Frage, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen mit Gott unterwegs sein. Und was sagen sie? Ja, das wollen wir auch. Ja, das wollen wir auch. Seht ihr, so sind wir Menschen, wir haben gute Vorsätze und möchten so viel Gutes. Wenn wir aber dann in die Richtergeschichte hineinsehen, dann sehen wir sehr schnell, dass auch sie von diesem Wege abwichen. Immer und immer wieder. Aber Gott ist niemals müde geworden, ihnen immer wieder Leute in die Quere zu schicken. Denken wir an Gideon und all die Leute, die da im Alten Testament erwähnt werden. Gott hat einfache, schlichte Menschen berufen, um sein Volk wieder auf die Spur zu bringen. Und das ist immer nur ein Zeichen seiner unendlichen Liebe. Ja, und dann gab es immer wieder die Höhen und Tiefen. Dann wollten sie einen König haben, sie bekamen ihn, Saul. Gott war enttäuscht, Salomo war enttäuscht. Ja, hat aber ihren Wunsch erfüllt, das macht Gott manchmal. Auch wenn das nicht immer gut für uns ist, unsere Wünsche, die können ganz schön falsch sein. Ja, und dann geht die Geschichte weiter. Dann kam Saul, er versagte. Dann kam David, er fiel in große Schuld. Und dann kam Salomo, dieser große Mann im Alten Bund. Wenn wir die Geschichte überdenken, dann stellen wir sehr schnell fest, bei Gott wird Schuld vergeben und Gott denkt nicht mehr daran. Dann ist sie weg. Bei uns ist das anders. Wenn uns vor 20 Jahren mal jemand so richtig geärgert hat, das sitzt ganz tief. Bei Gott ist das anders. Gott kann Schuld vergessen. Sonst wäre Salomo nie in diesen Posten gekommen. Denn Salomo kam aus der Linie von David und Bathseba. Und wir wissen sehr wohl, was da für dunkle Zeiten waren. Wir sehen hier, Gott kann Schuld richtig vergeben und er denkt nicht mehr daran. Was ist das für ein Glück auch für uns? Ganz gleich, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, ganz gleich, was einmal war, wer seine Schuld zum Kreuz bringt, der weiß und darf wissen, Die Schuld ist weg. Sie ist richtig vergeben. Am deutlichsten wird mir das immer wieder, wenn ich an Petrus denke. Ach, was hat er sich zu seinem Herrn gewandt. Ich werde kämpfen. Ich werde für dich da sein. Ja, ich werde sogar für dich sterben, wenn es sein muss. Und dann kam da so ein Mädchen und sagte, du warst doch auch mit dem Jesus von Nazareth. Den kenne ich nicht. Dann kam noch einer und noch einer. Und immer wieder heißt es, und er verfluchte sich, den kenne ich nicht. Ja? Wisst ihr, dann kam jener Tag. Das muss für ihn ganz schlimm gewesen sein, für den Petrus. Denn Jesus wurde ans Kreuz geschlagen und er konnte die Sache nicht mehr regeln. Und dann kam jener Tag am See Tiberias, wo der Herr den Petrus beiseite nahm. Und jetzt hätte ich doch erwartet, dass er sagt, Petrus, bist ja ein lieber Kerl, aber was du da gemacht hast, wie konnte es denn so weit kommen, dass du mich so verleugnet hast? Und der Herr spricht kein Wort von seiner Schuld. Er sagt nur, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Wieso spricht der Herr denn nicht mehr von all dem, was schiefgelaufen war? Wieso spricht der Herr nicht mehr, was von meinem Leben und deinem Leben schiefgelaufen ist? Wenn es vergeben ist, ist es vergeben. Und wisst ihr, die Schuld, die Petrus auf sich geladen hatte, die war auch am Kreuz bezahlt. Und deshalb brauchte Jesus nicht mehr davon zu sprechen. So ist unser Herr. Wir sind unendlich reiche Leute, einen solchen Herrn zu haben. Aber jetzt wollen wir zurück zum Alten Testament. Ja, Salomo, wissen wir, er war ein Mann, der wohl wie kein anderer beschenkt war von Gott. Er war intelligent, das hat er sich gewünscht. Er hatte auf alle Fragen eine Antwort und Gott beschenkt ihn mit Reichtum. Und dann baute er den Tempel und alle Völker und alle, die um ihn waren, die haben geholfen, damit dieses Gotteshaus gebaut wurde. Und man konnte den Segen Gottes in seinem Leben richtig sehen. Und sie haben große Gottesdienste gefeiert. Und trotzdem auch im Leben von diesem großen Gottesmann, und das erschreckt mich immer wieder, Leben von diesem großen Gottesmann kamen dann auch dunkle Zeiten. Da heißt es, dass Salomo aus Ägypten Kampfwagen kaufte, Pferde kaufte, aber in Ägypten gab es auch schöne Frauen und die haben ihm das Knick gebrochen. Sie brachten ihre Götter mit, heißt es dann. Wie traurig, da fängt etwas so gut an unter sichtbarem Gottes Segen und irgendwann zerbricht es, weil Menschen in Sünde geraten. Einfach schlimm. Wisst ihr, ich habe heute Morgen nochmal das Ende von Salomo gelesen. Als Josef beerdigt wurde, da trauerte das ganze Volk. Bei Salomo heißt es nur, er wurde beigesetzt in den Gräber seiner Vorfahren. Eigentlich schlimm. Eigentlich schlimm, ja. Immer wieder geschieht das und da merken wir sind Menschen. Brauchte er wirklich die Reichtümer Ägyptens? Brauchte er wirklich? Nein, er brauchte es nicht. Er war reich genug. Gott hat ihn reich beschenkt. Und so ging die Geschichte weiter. Wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr, das hat gar nicht lang gedauert mit dem schönen Tempel. Als Salomo starb, da ging der Streit schon los. Das Reich zerbrach. Können wir jetzt noch lange drüber sprechen. Nordreich und Südreich, sie haben sich bekämpft. Südreich hatten ihren Tempel noch, ja, das war der Stamm Juda und Benjamin und das Nordreich waren die restlichen Stämme und sie haben sich bekämpft, haben ihre eigenen Tempel gebaut. Es ist einfach schrecklich, wenn man sieht, wie schnell ein ganzes Volk auf den Irrweg geraten kann. Aber Gott hat den Blick zu seinem Volk nicht verloren. Auch in dieser schwierigen Zeit, das Nordreich, das wurde dann irgendwann aufgelöst. Die Feinde kamen, haben alles zerstört, was da war. Und das Südreich bestand noch, aber auch da gab es viele Gottlosigkeit. Aber immer wieder hat Gott wieder Menschen geschickt, die die Richtung angegeben haben. Und dann kurze Zeit haben sie es geschafft, das Volk wieder in die Spur zu bringen, und dann fielen sie wieder ab. Und Gott hat immer wieder gewarnt. Und dann kam jener große Prophet Jeremia, der gesagt hat, ihr Leute, so könnt ihr nicht weiterleben. Gott wird einmal Gericht üben. Sie waren überzeugt, uns gehört das alles, der Tempel und das kann nie zerstört werden. Aber Gott hängt nicht an den Steinen, die wir aufbauen. Da ist schnell alles kaputt, wenn Gott es will. Ja, und dann kam jene Zeit. Da war nichts mehr von Milch und Honig. Da ging es in die babylonische Gefangenschaft. Und das, was ihnen so wertvoll war, ihre Häuser, ihr Tempel, die Geräte im Tempel, alles wurde platt gemacht. Ganz schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Und das alles nur, weil Menschen nicht nach Gottes Gebote leben wollten. Weil sie immer wieder nach anderen Dingen suchten, nach anderen Göttern. Und das war Gott ein Gräuel. Er, der die doch so beschenkt hatte. Man kann das ja nicht verstehen, aber übertragen wir das mal in unser Leben. Ja, wir sind unendlich reich, aber meinen wir nicht auch manchmal, uns fehlt noch was? Das ist eine gefährliche Frage. Und da kann man falsche Entscheidungen treffen. Hatte denn Gott jetzt sein Versprechen gebrochen? Nein, Gott hatte sein Versprechen nicht gebrochen. Das Volk hatte das Versprechen gebrochen. Und was war der Schluss? Das können wir lesen in der Bibel, steht alles da. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Psalm 137. Jetzt saßen sie an den Wassern von Babel. Da wollten sie nie hin. Aber es gab Feinde. Ja, Gott hat es zugelassen, dass sie jetzt an den Wassern zu Babel saßen. Aber jetzt kamen die Tränen zu spät. Das ist schlimm, wenn menschliche Tränen zu spät kommen. Wenn wir nichts mehr an unserer Lebenssituation ändern können. Wenn so vieles schief oder alles schief gelaufen ist. Dann sitzt man an den Wassern zu Babel. Wir sitzen nicht in Babel, aber wir wissen sehr wohl, was das ist, wenn Menschen falsche Entscheidungen treffen, wenn wir falsche Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, wenn ich zurückdenke in meinen Bekanntenkreis, nur in meinen Bekanntenkreis, da könnte ich eine ganze Reihe Dinge aufzählen, wo ich gesehen habe, hier wurden falsche Entscheidungen getroffen. Ohne Gott. Und was machen die Menschen da an dem Wasser zu Babel? Sie saßen und weinten. War das denn alles? Ja? Wisst ihr, wenn dann so Situationen kommen, dann wird ja die Frage laut, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Bin ich selber schuld oder sind die anderen schuld? In Psalm 137 sind immer die anderen schuld. Die Babylonier, die sie gefangen, weggeführt haben. Die Edomiter, das waren übrigens noch Verwandte, die haben gelacht, als das Volk weggeführt wurde. Die standen an den Straßen, die haben gelacht. Jetzt ist es soweit. Wo ist jetzt euer Gott? Und wie ist das heute, wenn bei uns was schief läuft? Sind die Eltern schuld? Haben sie falsche Erziehung? Sind die Freunde schuld? Manchmal ist das ja so, haben wir falsche Freunde gehabt. Ist die Gemeinde schuld? Ja, die Gemeinde ist auch kein Ort, wo immer alles harmonisch zugeht. Oder ist Gott schuld? Die Frage wird ja oft gestellt. Ist Gott schuld? Vor wenigen Tagen habe ich mit einem Mann gesprochen, der sagt, Gott, warum lässt er das zu, diese schrecklichen Kriege und all das Leid in dieser Welt? Gott hat uns Ordnung gegeben, nach denen wir leben sollen. Ob uns das gelingt? Immer sind die anderen schuld. Wisst ihr, meine Enkelin, 8 Jahre, sie war das erste Mal im Zeltlager. Und ja, wer schon mal früher im Zeltlager war, dann die Organisatoren oder die Leute, die das verwalten, sie sorgen natürlich dafür, dass gewisse Ordnungen herrschen. Und jeder, der im Zelt schläft, da wird ja geguckt, ob da auch aufgeräumt wird und so weiter. Da habe ich zu meiner Enkelin gesagt, und, habt ihr den ersten Preis bekommen? Nein. Ich sage, wieso das denn nicht? Ja, da ist meine Mama schuld, die hat mir zu viel Ansichtssachen mitgegeben. Wie soll ich da noch Ordnung halten? So ist das manchmal. Immer sind die anderen schuld. Wo wurde die Lebensweiche in unserem Leben, im Leben anderer Menschen falsch gestellt? Bleiben da nur noch Verbitterung und Wut? Und gibt es dann keine Hoffnung mehr? Eine Umfrage in Deutschland hat hervorgebracht, dass 92% der Menschen in Deutschland sorgenvoll in die Zukunft sehen. Wenig Hoffnung. Ja, die ganzen Dinge, die uns umgeben, die bringen uns schon zum Nachdenken. Haben wir noch Hoffnung? Wir haben doch eben von der Hoffnung gesungen. 92%. Gehören wir auch dazu oder sind wir Menschen, die Hoffnung haben? Sind wir Menschen, deren Weichen richtig gestellt wurden? Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher bin ich man mit der Bahn gefahren von Dillenburg Richtung Siegen. Da gab es noch die roten Schienenbusse. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, manchmal kann man noch so Abbildungen sehen. Und wir fuhren aus dem Dillenburger Bahnhof raus, da konnte man ja bis vorne bei den Fahrern sitzen und plötzlich stoppte der Wagen. Und dann sagt der Schaffner zu dem Führer da vorne, du, wir sind auf dem falschen Gleis. Da hatte uns doch tatsächlich der Mann vom Stellwerk die Weiche falsch gestellt und wir wären in Ebersbach rausgekommen. Damals gab es die Straßen. Naja, der Schienenbus ist ein bisschen zurückgefahren bis vor die Weiche, die wurde dann richtig gestellt. Und dann bin ich auch am richtigen Ziel angekommen. Weichen müssen richtig gestellt werden. Aber gab es denn in Babel nur noch Leute, die Gott anklagten, das Volk anklagten, die Menschen anklagten, die sie verjagt hatten? Alle anderen waren schuld. Und wenn ihr den Psalm lest, 137, der endet ganz schrecklich. Die haben so eine Wut auf die anderen, die ihnen dies eingebrockt haben, dass man ihre Kinder vernichten wollte. Ein schreckliches Wort in diesem Vers. Aber gab es denn in Babel nur Leute, die Wut hatten, Sorgen hatten, verzweifelt waren? In Daniel gab es auch Menschen, die mit Gott gelebt haben, die Gott in großer Treue gefolgt sind. Dazu gehörte Daniel und seine Freunde, vielleicht auch noch viele andere, die nicht mit Namen genannt werden. Die saßen auch in Babel, aber sie saßen nicht an den Wassern und haben protestiert, sondern sie haben sich eingebracht, ihr kennt die Geschichte. Sie hatten gute Jobs dort. Sie hatten das befolgt, was man ihnen gesagt hat, baut Häuser, ihr bleibt hier vorerst. Hätten sie nicht auch Grund gehabt, zu fragen, Herr, warum? Sie waren doch Menschen, die Gott in Treue gefolgt waren. Wenn wir von Daniel lesen, seinen Freunden, das war ihnen so wichtig, in Gottes Spur zu bleiben, bei Gott zu bleiben. Aber sie saßen auch da, mitgerissen. Ich denke an Menschen, die heute da leben, wo die schrecklichen Kriege sind. Ich denke an Menschen, die da leben, wo große Christenverfolgungen sind. Gott nimmt uns nicht einfach heraus und schenkt uns nur sonnige Tage. Nein, wir müssen auch durch notvolle Zeiten hindurch. Wir können das nicht so erklären, aber das können wir in der ganzen Bibel feststellen, dass Gott uns nicht aus den Problemen herausnimmt. Wir müssen mit dahin, wo die anderen sind. Wir müssen mit Leid tragen, vielleicht auch viele Tränen weinen. Im Neuen Testament gibt es einen Mann, das ist Paulus. Wir wissen, auf dem Weg kam er zum Glauben. Jesus begegnete ihm. Und dann kam die Stimme an Ananias, geh mal zu dem Paulus hin und bete mal mit ihm. Und er sagte, ich kann das unmöglich machen. Was der all angerichtet hat, das ist ein ganz gefährlicher Mann. Und dann sagt der Herr zu ihm, geh hin. Ich will ihm zeigen, wisst ihr, und dann könnten wir ja sagen, was er für ein vollmächtiger Mann wird, wie viele Gemeinden er gründen wird, wie viele Leute zum Glauben kommen durch seinen Dienst. Der Herr sagt ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden wird. Was ist das denn für ein Auftrag? Um meines Namens willen. Ja, zurück zum Text. Daniel war auch da. Er hatte einen tollen Job. Er war verantwortlich für vieles. Und wir wissen, er ist in großer Treue seinen Weg gegangen. Aber Daniel hatte auch Fragen. Und er stellt diese Fragen. Wisst ihr, und die dürfen wir stellen. Wir dürfen sie stellen. Wenn ihr die Psalmen lest, dann wird es ganz schnell klar. Herr, wo bist du zur Zeit der Not? So heißt es in Psalm 10. Oder an vielen anderen wird das deutlich an den Psalmen, wo Menschen einfach diese Frage stellen, Herr, warum? Und auch David, der hat nicht nur gesagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sind ja so wunderbare Verse, die wir an Geburtstagen immer lesen können. Da kann man auch wunderbar drüber sprechen. Aber der Text geht ja weiter. Der du mir alle meine Schuld, alle meine Sünden vergibst. Das war der Grund, weshalb er sich freute und Gott loben konnte. Aber gehen wir mal zurück zu Psalm 13. Da ist auch er, David, in schwierige Lebenssituationen und sagt, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz? Wie lange soll ich sorgen um meine Seele und mich ängstigen in meinem Herzen? Jeden Tag. Das sind auch Zeiten, die wir Menschen durchleben, in die wir hineinkommen. Und es ist so gut, dass wir diese Fragen an Gott stellen dürfen. Gott hält das aus. Er weiß doch, wie wir geartet sind, wie wir denken, was wir empfinden. Gott hält unsere Fragen aus. Auch wenn er uns nicht immer jetzt und heute die Antwort darauf gibt. Und wisst ihr, als Daniel dann in diesen Fragen zu Gott kam, da steht, und dann hat er seine Bibel genommen. Naja, er hatte natürlich keine Bibel, wie wir sie haben. Der hatte aber die Schriften von Jeremia. Und Jeremia, der auch zu etwas davor lebte, der hat an die Gefangenen in Babel immer wieder Briefe geschrieben. Wir wissen gar nicht, wie viele. Aber er hat ihnen gesagt, die Zeit, die ihr hier durchlebt, die hat einmal ein Ende. Ihr werdet wieder zurück nach Jerusalem kommen. Wisst ihr, das hat dem Daniel umgeworfen. Er hätte jetzt doch vor Freude hochspringen können, als er die Schrift gelesen hat. Und wisst ihr, was da steht? Daniel fiel nieder. Das Erste, was er macht, er bringt Schuld zu Gott. Daniel hatte erkannt, dass wir hier in Babel sind. Das hängt mit unserer Schuld zusammen. Und Daniel sagt nicht, Herr, die anderen sind schuld. Die haben nicht nach dir gefragt. Das finden wir hier ganz deutlich bei Daniel, dass er sagt, Herr, ich und mein Volk. Was ist das eine Einsicht? Ich und mein Volk. Wir haben gesündigt. Wisst ihr, und als er dieses Gebet, das ist ein langes Gebet, wo er die ganze Schuld des Volkes auch wieder vor Gott bringt, da bekommt er einen neuen Blick nach vorne. Es wird der Tag kommen, da werdet ihr wieder in euer Land. Ihr werdet Jerusalem wieder aufbauen. Das hat sich auch später dann so gezeigt. Das hat zwar noch ein paar Jahre gedauert, aber es hat sich später gezeigt, dass Gott sein Wort hält. Ja, und was hat ihm Mut gemacht? Mut gemacht hat ihm dieses Wort von Gott. Ihr habt eine Zukunft. Ihr dürft nach vorne sehen. Wie ist das denn so bei uns? Wir leben in manchen Gefangenschaften, durchleben manches Leid, verstehen vieles nicht im Leben. Hast du diese Hoffnung? Es wird einmal alles gut. Wisst ihr, wenn ich ins Altenheime gehe, diese Woche war ich noch in Eversbach, da haben wir eine Andacht gehabt, dann sehe ich viele Leute, da weiß ich nicht so recht, ob sie diese Freude haben. Aber ich sehe auch Leute, die strahlen, wenn sie von der Zukunft hören, von dem, was Gott für sie bereithält. Und das ist so schön zu sehen. Und diese Hoffnung, die trägt uns auch durch die Nöte, durch die Sorgen des Lebens. Wisst ihr, jetzt gäbe es noch viele Leute, die ich jetzt noch anführen könnte, aber unsere Zeit ist jetzt um. Da kam der Nehemia, auch er, das Erste, was er macht, er faltet seine Hände, er gibt sich auf die Knie, als er sieht, Jerusalem liegt in Trümmern, da ist noch vieles zu tun. Ich habe mal die Zahlen verglichen. Der Nehemia hat 100 Jahre später gelebt. Hätte ihm doch ganz egal sein können. Er hatte den höchsten Job im Lande, den bestbezahlten, würden wir sagen. Und er konnte weinen, weil die Stadt, auf die er sich gefreut hat, noch teilweise in Trümmer lag. Ich kann darauf jetzt nicht eingehen. Aber wir, die wir Jesus kennen, wir müssen nicht weinen, weil unsere Stadt in Trümmer liegt. Unsere Stadt ist schon gebaut. Und Jesus hat gesagt, mit euch möchte ich in dieser Stadt wohnen. Das ist doch die Hoffnung, die wir haben, wenn wir hier Abschied nehmen. Und wir müssen immer wieder Menschen begleiten, die Abschied nehmen. Und wir selber müssen uns immer wieder mit diesem Gedanken beschäftigen. Wie wichtig ist es, dass wir diesen tiefen Frieden in uns haben und wissen, wir kommen nicht in eine zerbombte Stadt. Wir kommen in eine Stadt, die der Herr uns bereitet hat. Und da wird es richtig gut sein. Wir werden die ganzen Dinge, die uns hier belasten, die wird es dort nicht mehr geben. Und auf diesen Tag dürfen wir uns freuen. Immer wieder führt aber die Freude zunächst, die Freude, die gekommen ist bei diesen Gottesmännern, in die persönliche Buße hinein. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir erkennen, wir haben einen Herrn, der vergibt. Alles, was in deinem und meinem Leben schiefgelaufen ist, da, wo wir ihm vielleicht die Treue nicht gehalten haben. Wir haben einen Herrn, der vergibt und nicht mehr an unsere Verfehlungen denkt. Was ist das für ein Geschenk? Peter Strauch, in dem gleichen Lied, das ich anfangs gesagt habe, heißt es, niemand muss noch zögern und niemand draußen stehen. Jeder darf voll Freude jetzt zum Vater gehen. Gott sieht ihm entgegen, wartet auf sein Kind, schließt es in die Arme und das Fest beginnt. Grenzenlose Freude, unverdientes Glück, Leben ohne Ende gibt uns Gott zurück. Er, der uns geschaffen, nimmt uns wieder an und jeder ist geladen, wer auch kommen kann. Ich möchte noch mit uns beten, bitte steh dazu auf. Lieber Herr, wir wollen dich anbeten und dir danken, weil du so ein wunderbarer Gott bist. Du hast die Schuld beglichen, du hast unsere Schuld bezahlt und du erwartest unser Dankeschön. Das wollen wir dir immer wieder bringen, auch heute Morgen. Danke für deinen Weg ans Kreuz. All das, was in unserem Leben falsch war und was in Zukunft noch falsch ist, Herr, wir dürfen es bei dir abgeben, du hast bezahlt. Wir beten dich an und danken dir und wollen weiter froh dem Ziel entgegengehen. Schenk, dass wir alle uns diese Frage auch heute Morgen stellen, ob wir dazugehören. Noch ist Zeit der Umkehr, der Gnade. Wir danken dir dafür und beten dich an. Geleite uns durch den weiteren Tag, auch in die Zukunft. Wir wissen nicht, was morgen ist, aber du weißt es. Und deshalb wollen wir dir danken, dich anbeten, unser ganzes Leben in deine guten Hände legen. Amen.